Geladen, der Batterie-Podcast mit Daniel Messling und Patrick Rosen.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Geladen, dem Batterie-Podcast. Hallo Patrick.
Grüß dich, Daniel.
Wir sprechen heute über den Batterierohstoff Graphit. Und dazu haben wir uns ins virtuelle Studio eingeladen, Frau Sophie Damm von der Deutschen Rohstoffagentur. Sie ist dort Geologin. Herzlich willkommen im Podcast, Frau Damm.
Vielen Dank. Hallo.
Ja, noch in eigener Sache noch ganz kurz an unsere Hörerinnen und Hörer. Falls Ihnen diese Folge gefällt, dann abonnieren Sie den Podcast doch sehr gerne. Und falls Sie Fragen oder Themenvorschläge haben, dann können Sie die wenden an patrick.rosen@kit.edu oder an daniel.messling@kit.edu oder auch gerne über Twitter an Helmholtz Ulm oder Cluster Polis. So, jetzt starten wir mit der ersten Frage. Patrick, du hast das Wort.
Genau, also herzlich willkommen, Frau Damm nochmal von mir. Können Sie sich kurz mal vorstellen und Ihren Job bei der Deutschen Rohstoffagentur beschreiben? Was machen Sie da eigentlich in Berlin?
Ja, genau. Ich bin Geologin bei der DERA, Deutsche Rohstoffagentur. Die DERA ist eine Unterabteilung der Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe, was wiederum eine nachgelagerte Behörde des Wirtschaftsministeriums bzw. Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz seit neuestem ist. Ja, die BGR macht viele Sachen, unter anderem Forschung zu verschiedensten Themen. Und bei der DERA haben wir aber mehr einen wirtschaftlichen Fokus. Das heißt, die BGR als Bundesbehörde und der zentralen geowissenschaftlichen Beratungseinrichtung der Bundesregierung befasst sich mit geowissenschaftlichen Themen, wie der Name schon sagt. Und bei der DERA kümmern wir uns vor allen Dingen um Beratung. Beratung von der Wirtschaft, Beratung der Industrie und auch der Politik zu Rohstoffverfügbarkeit, Versorgungsrisiken, Rohstoffpotenzialen und Rohstoffeffizienz und seit neuestem auch zu Recycling. Ich bin im Arbeitsbereich Rohstoffwirtschaft tätig. Und dort analysieren und bewerten wir die Rohstoffmärkte im Prinzip, die internationalen Rohstoffmärkte für mineralische Rohstoffe, aber auch der Zwischenprodukte der ersten Wertschöpfungsstufe. Und wir betreiben ein Monitoring bezüglich des Angebots, aber auch zu Nachfrage und Preistrends dieser Rohstoffe und erstellen Marktanalysen im Prinzip, die wir dann der Wirtschaft und der Politik, aber auch der breiten Öffentlichkeit zur Verfügung stellen.
Okay, dann kommen wir mal zur Batterie. Welche Rolle spielt denn Graphit eigentlich in der Batterie? Wo ist denn das Material da zu finden?
Genau, Graphit spielt in der Batterie eine größere Rolle, als vielen, glaube ich, bewusst ist. Das ist so ein Rohstoff, der zumindest, was den Batteriemarkt angeht, relativ viel und relativ lange so ein bisschen unterm Radar geflogen ist. Das heißt, die Aufmerksamkeit, die mediale und ja, auch beim ja in der Öffentlichkeit einfach ist, was ist seit langem, liegt das natürlich auf der Kathodenseite eher, bei Lithium und Kobalt und Graphit, ja, es läuft so ein bisschen unter ferner Liefen, aber es ist ein relativ großer Bestandteil der Lithium-Ionen-Batterien. Das ist das Anodenmaterial, Stand der Technik im Moment. Das heißt, er macht einen relativ großen Anteil in der Batterie aus. Und ich weiß nicht, das Zitat von Elon Musk dahingehend ist Ihnen sicher auch ein Begriff, der mal sagte, ja, so eine Batterie, Lithium-Ionen-Batterie sollte eigentlich eher Nickel-Graphit-Batterie heißen, weil diese zwei Rohstoffe eben mengenmäßig den größeren, weitaus größeren Anteil ausmachen. Deswegen ja, aus Lithium-Ionen-Batterien ist Graphit nicht wegzudenken. Graphit wird auch in anderen Batterien eingesetzt, aber den größten Anteil machen Lithium-Ionen-Batterien. Mengenmäßig, ja, kann das ist natürlich abhängig von der Batteriegröße und in welchem, wenn wir uns jetzt auf die E-Mobilität beschränken, kommt es ein bisschen darauf an, in welchem Fahrzeug das eingesetzt wird, aber im Durchschnitt kann man schon von 50 Kilo pro Fahrzeug im Prinzip ausgehen.
Das erklärt wahrscheinlich auch, warum Tesla aktiv ist, jetzt gerade Graphitminen zu kaufen oder sich zu beteiligen. Gehen wir noch mal einen Schritt zurück. Graphit, was ist das chemisch denn gesehen eigentlich?
Graphit ist Kohlenstoff. Es ist reiner Kohlenstoff. Es ist eine Form von oder eine allotrope Form des Kohlenstoffs. Das heißt, allotrop bedeutet, ein Element kann in verschiedenen oder im gleichen Aggregatzustand in mehreren Strukturformen vorliegen. Graphit, wie gesagt, reiner Kohlenstoff. Eine andere Form wäre der Diamant. Das ist im Prinzip das gleiche Zeug. Es ist auch Kohlenstoff, aber die Kristallgitter formen eine andere oder bilden eine andere Form. Im Fall von Graphit sind das ist das ein sechseckiges Flächengitter. Es ist dunkelgrau, sehr weich. Es ist uns geläufig aus Bleistiften natürlich. Daher kommt auch der Name. Graphit leitet sich ab vom griechischen Graphen. Ja, ist Graphitgrau, der Name passt ganz gut. Und ja, ist uns sicherlich allen schon mal irgendwie untergekommen, aber erfährt jetzt eben durch die Batterien eine Renaissance, sag ich mal, im Bewusstsein der Leute, auf jeden Fall.
Jetzt gibt es ganz viele verschiedene Formen von Graphit. Ich glaube, ich spare mir mal die Aufzeichnung. Also es ist Naturgraphit, amorpher Graphit, Ganggraphit. Ich glaube, wir bleiben hier mal bei dem Unterschied natürlicher Graphit und synthetischer Graphit. Können Sie da mal ganz kurz erklären, was da der große Unterschied ist?
Ja, also genau, Graphit erreicht den Weltmarkt in diesen zwei Formen, dem natürlichen und dem synthetischen. Mit Hinblick auf die Batterien muss man sagen, es sind beide für die Batterien relevant. Die kommen beide zum Einsatz. Natürlicher Graphit ist ein Bergbauprodukt. Das wird im Tage- und auch Untertagebergbau gewonnen und wird wiederum, ich weiß, wir gehen nicht drauf ein, aber eben in Flockengraphit, amorphen und Ganggraphit unterschieden.
Machen Sie ruhig den Unterschied an der Stelle, also wenn Sie es erklären wollen.
Okay, genau. Also Naturgraphit wird weiterhin unterschieden in diese drei Formen. Flockengraphit, amorpher und Ganggraphit, wobei für die Batterien wiederum eigentlich nur der Flockengraphit von Relevanz ist. Die anderen beiden kommen da eher weniger oder beziehungsweise eher fast gar nicht zum Einsatz. Und wie gesagt, ist ein Bergbauprodukt, wird bergmännisch gewonnen. Im Tage-Untertage-Bergbau kann durch relativ einfache, sage ich mal, Aufbereitungsprozesse dann aufkonzentriert werden und erreicht dann den Weltmarkt eben in Form verschiedener Produktqualitäten, die dann je nach Anwendung weiter verarbeitet werden. Und synthetischer Graphit, wie der Name schon sagt, ist ein synthetisches Produkt. Das heißt, es wird hergestellt. Es ist im Prinzip ein Produkt, was hergestellt wird, wo die Prozesse, die zu der Form oder zu der Bildung einer Graphitlagerstätte in der Natur, diese Bedingungen werden im Prinzip künstlich hergestellt, allerdings über viel kürzere Zeiträume und unter viel höheren Temperaturen. Aber es ist im Prinzip ein künstlich hergestelltes Produkt aus einem kohlenstoffhaltigen Ausgangsmaterial, was ich dann unter hohen Temperaturen umformen kann, graphitieren kann und ja zum Schluss ein Produkt habe, was ähnlich ist wie der Naturgraphit, aber sich doch in seinen Eigenschaften relativ stark unterscheidet. Und auch dieses Produkt erreicht den Markt in verschiedenen Qualitäten. Also es gibt nicht einen synthetischen Graphit und einen natürlichen Graphit, sondern da gibt es wirklich eine Vielzahl von Produktqualitäten. Und man muss schauen, welche Produktqualität oder welche brauche ich für meine Anwendung. Das ist relativ komplex.
Und wie ist so das Verhältnis zwischen dem natürlichen und synthetischen Graphit?
Was die Menge angeht, die Produktion? Genau. Das ist ungefähr, ja, das ist relativ ausgewogen. Das ist, ich würde mal sagen, das schwankt immer ein bisschen, aber so zuletzt 50-50 oder 51-49%. Also es ist relativ gleich. Allerdings muss man sagen, beim Natürlichen, wenn ich vom Natürlichen spreche, bringe ich immer diese drei genannten Flocken, amorpher und Ganggraphit zusammen.
Und woran liegt das, dass nicht einfach nur auf synthetischen Graphit gesetzt wird?
Ja, das hat mehrere Gründe. Zum einen ist synthetischer Graphit deutlich teurer in der Herstellung. Das heißt, ich muss im Prozess relativ hohe Temperaturen aufwenden. Das heißt, es ist ein sehr energieintensiver Prozess, auch ein sehr zeitintensiver Prozess. Je nach Einsatzgebiet meines Materials, wo ich es mal einsetzen möchte, brauche ich höhere Reinheiten als andere. Also das ist ein relativ technischer Prozess auch, wo nicht, ich sag mal, die Markteintrittshürden für diesen Markt sind hoch. Das heißt, nicht jeder kann sich mal eben überlegen, ich mache jetzt mal in synthetischen Graphit. Das ist das eine. Wie gesagt, das Endprodukt ist relativ teuer. Das heißt, es muss natürlich auch wirtschaftlich sein. Und für manche Anwendungen brauche ich im Prinzip diese höherwertigen Eigenschaften, die synthetischer Graphit für gewöhnlich gegenüber dem bergmännisch gewonnenen Produkt mitbringt. Da brauche ich diese Eigenschaften nicht zwangsläufig. Bei den Batterien ist es was anderes. Da brauche ich ein sehr hochwertiges Produkt. Aber für andere Anwendungen, wo Graphit zum Einsatz kommt, brauche ich nicht unbedingt diese hohen Anwendungen. Da, ich sag mal, salopp reicht der natürliche. Aber da muss man wirklich genau schauen, in welche Anwendung das eigentlich gehen soll.
Mhm. Gehen wir vielleicht nochmal einen kurzen Schritt zurück. Der natürliche Graphit. Wo kommt der denn eigentlich her? Also wenn wir jetzt Batterien in Zukunft in Deutschland für E-Autos bauen, woher müssen wir den importieren? Aus welchen Ländern, aus welchen Gebieten?
Den natürlichen. Graphit. Genau, weil synthetischer kommt ja auch in den Batterien zum Einsatz, deswegen frage ich genau. Also der natürliche wird aktuell, wobei man dazu sagen muss, in der E-Mobilität wird überwiegend synthetischer Graphit im Moment eingesetzt. Deswegen stelle ich die Frage. Also das ist, aber der natürliche wird aktuell, ist der Markt sehr stark von China dominiert. Das heißt, für den Flockengraphit auch. Insgesamt dominiert China, Flockengraphit dominiert China, beim amorphen Graphit dominiert China noch mehr. Also es ist im Prinzip ein chinesisches Produkt im Moment. Wobei ich mir angucken muss, wo wird es gefördert und wo wird es aufbereitet zu den Batteriequalitäten. Das passiert auch in China oder vorrangig Fernost. Aber es kommt im Prinzip aus China.
Dann führen Sie kurz bitte nochmal aus, warum wird denn für die E-Autos synthetischer benutzt?
Ja, um sich für Batterien zu qualifizieren, muss der Graphit bestimmte Anforderungen erfüllen. Und ich bin jetzt kein Batterieexperte, aber es erschließt sich eigentlich auch von selbst. Ich brauche eine hohe Reinheit. Ich brauche wenig Verunreinigung, ich brauche ein homogenes Produkt. Wie ich ja sagte, der Graphit, der Naturgraphit, und der Graphit bildet ja von Natur aus diese nadelige, schichtige Form. Das ist ja und erscheint auch in vielen verschiedenen Flockengrößen, nennt man das. Jede Lagerstätte ist unterschiedlich und kann sehr inhomogen sein oder ist es häufig auch. Deswegen, ich brauche für den Einsatz in Batterien allerdings ein Produkt, was sehr homogen ist. Das heißt, synthetischer Graphit bringt dahingehend die besseren Eigenschaften einfach mit, weil ich während des Herstellungsprozesses diese Eigenschaften besser steuern kann. Die Reinheit, die Verunreinigung und auch die Form. Kostet mehr, ist aber in hochwertigen Anwendungen wie jetzt einem E-Auto eher zu bezahlen als, sag ich mal, in einer Lithium-Ionen-Batterie für eine Bohrmaschine. Mhm. Das heißt, Graphit kommt in Lithium-Ionen-Batterien für alle Anwendungen zum Einsatz. Allerdings in den hochwertigen Anwendungen wie der E-Mobilität ist es eher synthetischer aufgrund der verbesserten Eigenschaften. Mhm. Aber man muss sagen, es ist auch häufig einfach auch eine Kostenfrage. Und der natürliche Graphit ist günstiger und es ist auch häufig ein Mix aus beiden. Aber insgesamt ist es so, dass der synthetische im Moment mehr eingesetzt wird für die hochpreisigen Anwendungen wie der E-Mobilität.
Mhm. Können Sie da bitte noch mal ein bisschen näher drauf eingehen, wo der dann herkommt? Ist da China auch bestimmt?
Ja, was den synthetischen angeht, wie gesagt, das ist genau das gleiche Problem. Wir haben viele verschiedene Produktqualitäten. Das heißt, ich habe nicht eine Anlage, die eine Sorte synthetischen Graphit herstellt und der geht dann in die Batterien, sondern das sind wirklich hochspezialisierte technische Anlagen, die je nach Endanwendung eben dieses Produkt herstellen. Batterien sind auch beim Synthetischen nicht Anwendungsfeld Nummer eins. Also Graphit ist weiterhin kein klassischer Batterierohstoff per se, dass jetzt der überwiegende Teil in die Batterien geht. Das ist immer noch untergeordnet. Aber was die Batterien angeht, ist auch, also wir haben auch eine Produktion in Europa, aber die ist im Vergleich zu China ja deutlich geringer. Also es ist so, dass auch beim Synthetischen der Großteil aus China kommt. Es ist ein bisschen besser diversifiziert, was den Synthetischen angeht, als für den natürlichen Graphit. Das kann man schon sagen, aber es ist nicht so, wie wir es gerne hätten. Also was jetzt so das Fazit von unserer Studie ist, ist ja im Prinzip, dass sich in Zukunft auch das Angebot von natürlichen Graphit aufgrund dieser verstärkten Explorationsbemühungen, aufgrund dieser erhöhten Bedarfs durch die E-Mobilität natürlich auch dahin geführt haben, dass es ja zusätzliche Projekte gibt, die eben auch an den Start gehen. Also diese Konzentration im Bergbau auf China, die wird definitiv sich verringern. Ja. Also wir werden in den nächsten 5 bis 10 Jahren, wenn alles gut läuft, ein erhöhtes Angebot auch außerhalb von China haben.
Jetzt wird mir gerade klar, dass die nächste Frage vielleicht ein bisschen zu einfach gestrickt ist. Wir würden natürlich gerne wissen, welche Graphitart jetzt irgendwie nachhaltiger ist. Jetzt haben Sie gesagt, das ist sowieso schon sehr, sehr komplex. Also es gibt nicht den synthetischen Graphit oder den natürlichen Graphit. Aber wenn man es mal ganz grob gegenüberstellt in der Gewinnung, kann man da schon sagen, welche Graphitart jetzt nachhaltiger gewonnen und hergestellt wird?
Ja, das ist die Frage, ist eine beliebte Frage, die hören wir häufiger. Es ist nicht so einfach zu sagen. Also man kann das schwer über einen Kamm scheren. Beim Synthetischen, wie gesagt, haben wir die hohen Energieverbräuche, einen hohen Energieeinsatz. Da kommt es natürlich darauf an, was für einen Energiemix setze ich ein. Ja. So, und das ist eben in China überwiegend, sage ich mal, Kohlestrom. In Europa, zum Beispiel in der Schweiz gibt es einen Hersteller, da ist es Wasser, also ne, Hydropower. Deswegen, das ist nur ein Beispiel. Man muss da wirklich differenziert gucken. Was den natürlichen Graphit angeht, der Abbau erfolgt auf unterschiedlichste Art und Weise, oder nicht Art und Weise, aber in unterschiedlichsten Settings. Also das muss man wirklich sich genau angucken. Ich kann so einen Bergbau in China, kann ich schwer zu was sagen, habe ich noch nie gesehen. Ich weiß nicht, wie das da abläuft, aber wenn ich mir Länder angucke, wo es relativ gut reguliert ist, ich will jetzt nicht China unterstellen, dass es dort nicht so ist, aber es ist wirklich so ein bisschen schwierig, das zu verallgemeinern. Also so ein Tagebau kann auch nachhaltig gestaltet werden, sage ich mal. Es gibt ein Projekt in Kanada beispielsweise, was jetzt in den nächsten Jahren ein Graphitprojekt, was an den Start gehen will, was zum Beispiel seine gesamte Flotte elektrifizieren will. Das heißt, ich habe im Bergbau dann gar nicht mehr diesen hohen Einsatz an Dieselkraftstoff beispielsweise, um die Maschinen zu betreiben, sondern nur noch elektrifizierte Bagger, die das Zeug abbauen. Also es ist wirklich, es variiert ganz stark. Deswegen lässt sich das schwer sagen.
Ja, wir haben hier am Helmholtz-Institut in Ulm mal ein Erklärvideo darüber gemacht und es war super schwierig, Informationen darüber zu finden, wie nachhaltig dieser Abbau dann geschieht. Ich habe beispielsweise mal Flusssäure und Graphit zusammen gegoogelt, bin da eigentlich nicht auf wertvolle Informationen gestoßen. Wollen Sie auch da mal vielleicht mit diesen Mythen aufräumen? Flusssäure im Abbau von Graphit, ist das ein Thema?
Im Abbau wäre mir das jetzt nicht so bewusst. Das ist eher, was die Aufbereitung dann angeht.
Genau,
also
genau.
Also im Abbau, der Abbau, wie gesagt, ist relativ, ich will nicht sagen 0815, aber als Geologin, also für mich ist das schon geläufig. Klar, so ein Abbau ist natürlich verbunden mit gewissen Eingriffen, die man aber durchaus handeln kann, je nachdem, ne? Also man unterliegt ja gewissen Auflagen, je nachdem, wo man sich in der Welt befindet. Und das kann man schon relativ gut managen. Die Aufbereitung zu den Batteriequalitäten ist im Moment noch mit dem Einsatz von Flusssäure verbunden. Das stimmt, es gibt auch andere Methoden oder Technologien, die da entwickelt werden, die zukünftig eventuell eben auch ohne diesen Einsatz von Flusssäure auskommen. Aber das ist im Prinzip im Moment noch, eigentlich findet es nur in China statt. Und also viel mehr, ich würde es mir auch gerne mal angucken, aber viel mehr kann ich dazu wahrscheinlich nicht sagen. Also da ging es mir wie Ihnen, also das finde ich auch relativ schwierig, da Informationen zu finden. Also, Flusssäure kommt zum Einsatz für die Aufbereitung zu den Batteriequalitäten, aber es befinden sich auch andere Techniken in der Forschung, in der Entwicklung und auch in Unternehmen haben angekündigt, auch in Europa beispielsweise, demnächst in die Aufbereitung zu diesen Batteriequalitäten einzusteigen und auch andere Methoden zu verwenden, die hoffentlich nachhaltiger werden, mit weniger Risiken verbunden sind.
Ich hätte noch eine Frage zum Bergbau. Wird Graphit da eigentlich als Nebenprodukt mit abgebaut oder ist das wirklich dann ein reiner Graphitabbau?
Ja, das ist ein reiner Graphitabbau. Graphit ist ja so gesehen kein Metall. Das heißt, so eine Lagerstätte kann man sich fast so ein bisschen vorstellen, wie so ein, wie so ein Kohlebergbau. Es ist relativ, kommt ein bisschen wieder auf den Graphittyp an, aber der amorphe Graphit beispielsweise, das sind ja die Erzgehalte relativ hoch. Das heißt, ich brauche dann noch gar nicht mal, wenn ich Glück habe, noch nicht mal aufkonzentrieren. Ich kann das Zeug im Prinzip rausbaggern und verschiffen. Beim Flockengraphit ist es ein bisschen anders. Das ist dann verbunden, es ist ein klassischer Bergbau einfach. Also ich sprenge und dann breche ich das Material und dann schicke ich es durch eine Flotationsanlage und dann bereite ich es im Prinzip auf. Aber es ist das Hauptprodukt. Also es ist, manchmal wird noch Vanadium als Beiprodukt gewonnen. Das ist aber im Moment, glaube ich, ist mir jetzt keins. Also es gibt ein paar Projekte, die das planen, aber ich bin mir jetzt nicht sicher, ob es auch ein Bergwerk gibt, was das aktuell macht. Aber Graphit ist schon das Hauptprodukt.
Gehen wir doch mal auf den Preis, so sprechen so mal ganz grob, genau, was denn Graphit so dann zwischen synthetischem und natürlichem Unterschieden kostet.
Genau, auch da ist es so, also nichts bei Graphit ist unkompliziert. Auch da ist es so, es gibt nicht einen Graphitpreis, einfach aufgrund der Tatsache, dass, wenn wir mal beim Natürlichen bleiben, Bergwerke viele verschiedene Spezifikationen oder Produktqualitäten produzieren. Und die kosten alle unterschiedlich. Das heißt, in so einer Lagerstätte habe ich eine Variation an nicht nur Kohlenstoffgehalten, sondern auch Flockengrößen. Und je nach meiner Anwendung, über die Anwendung haben wir noch nicht gesprochen, aber da kommen wir mit Sicherheit noch hin, je nach Anwendung brauche ich bestimmte Spezifikationen und deswegen wird nicht ein Produkt verkauft, sondern ab Bergwerk im Prinzip, also kommt vor, dass ein Bergwerk 20 verschiedene Produktqualitäten und mehr produziert für verschiedene Anwendungen und die Aufbereitung zu diesen Qualitäten ist unterschiedlich aufwendig, was bedeutet, dass sie auch unterschiedliche Preise haben. Mhm. Grob kann man sagen, natürlicher Graphit ist günstiger als synthetischer, die Aussage kann man treffen. Und dann kann man sagen, beim natürlichen Graphit ist je größer die Flockengröße und je höher der Kohlenstoffgehalt, desto teurer wird es natürlich auch. Also diese Aussagen, allgemeinen Aussagen kann man treffen. Aber es wird eine ganze Reihe an Preisen auch wenn man jetzt so kommerzielle Preisdatenbanken sich anschaut, gibt es eine ganze Latte von Preisen, die da veröffentlicht wird. Also es gibt nicht einen Graphitpreis. Ja, als Beispiel vielleicht, also ich kann sowieso nur was zum Natürlichen sagen, zum Synthetischen wird gar nichts veröffentlicht. Das sind eben Preisverhandlungen, die zwischen Endabnehmer und Produzenten einfach bilateral geführt werden. Die werden nicht veröffentlicht. Bei den natürlichen Preisen oder Preisen für natürlichen Graphit ist es genauso. Aber da erreicht einiges die Datenbanken und da kann man mitarbeiten. Aber da liegt der Preis so zwischen, sagen wir mal, 700 US-Dollar pro Tonne für die feinen Fraktionen, Flockengrößenfraktionen, bis zu 1.000, 1.500 US-Dollar die Tonne für die großen Flocken. Also die großen Flocken, höhere Kohlenstoffgehalte bringen die höheren Preise. Wenn ich mir aufbereitete Produkte angucke, wie die Batteriequalitäten der Spherical Graphite aus dem hergestellt aus natürlichem Flockengraphit, da liegen die Preise dann bis zu 3.000 Dollar, zuletzt 3,2 US-Dollar pro Tonne. Das vielleicht als Anhaltspunkt. Aber es ist, wie gesagt, es gibt eine ganze Reihe von Graphitpreisen. Da kommt es drauf an, was ich für eine Anwendung habe, wo ich ihn einsetzen möchte.
Dann sprechen wir doch gerade mal darüber. Wo wird er denn eingesetzt?
Im Prinzip haben synthetische und Graphit schon dieselben Anwendungen, aber besetzen trotzdem unterschiedliche Nischen. Also das Einzige, wo sie eigentlich richtig in Konkurrenz stehen, das sind jetzt die Batterien oder die Lithium-Ionen-Batterien. Ansonsten haben die schon ihre eigenen Anwendungsgebiete, heißt aber nicht, dass der eine gar nicht für das andere eingesetzt wird. Also das ist häufig eine Preisfrage. Eine Ausnahme sind die Graphitelektroden für den synthetischen Graphit. Das heißt, wir reden von den großen Graphitelektroden, die beispielsweise bei der Aluminiumgewinnung eingesetzt werden. Die sind ausschließlich aus synthetischem Graphit. Da wird auch kein natürlicher eingesetzt, aufgrund der, wie ich vorher schon erwähnte, der besseren Homogenitäten, die ich einfach brauche für diese Graphitelektroden. Die kann natürliche Graphit nicht leisten. Ansonsten haben eigentlich beide ihre eigenen Anwendungsfelder. Der natürliche Graphit wird überwiegend in der Feuerfestindustrie eingesetzt. Das ist fast die Hälfte der Gesamtanwendung geht in Feuerfestprodukte. Synthetischer Graphit wird untergeordnet dort auch eingesetzt, aber wie gesagt, es ist nur ein kleines Feld. Und so haben sie so jeder ihre eigenen Nischen, sag ich mal. Der natürliche in den Gießereiprodukten, auch in Bremsbelägen, Schmiermitteln, das Gleiche gilt für den synthetischen.
Die nächste Frage wäre jetzt gewesen, wenn wir in die Welt der Batterie abtauchen, gibt es denn da auch Nischen für beide Graphitarten? Oder ist da, wie Sie haben ja vorhin gesagt, dass da überwiegend im E-Auto-Bereich der synthetische Graphit zum Einsatz kommt, ist denn da auch der natürliche Graphit bei einigen Batteriearten angesagt?
Genau, da ist es, wie ich schon sagte, aufgrund der höheren Homogenitäten und einfach der besseren Eigenschaften vorrangig der synthetische, aber es ist auch eine Preisfrage. So. Deswegen ist es ein Mix. Der natürliche kommt auch zum Einsatz, aber ich wage zu behaupten, nicht exklusiv. Das heißt, ich wage zu behaupten, ohne dass ich jetzt zitieren könnte, einfach aufgrund meiner Erfahrung, meiner Gespräche mit der Industrie, dass es keine Batterie in einem E-Auto gibt, die ausschließlich aus natürlichem Graphit besteht. Materialmix sehr häufig, dann in einem Verhältnis zu Lasten des natürlichen und zugunsten des synthetischen. Aber es ist natürlich auch, wie gesagt, eine Preisfrage und auch eine Verfügbarkeitsfrage.
Ja, da nochmal gleich die Nachfrage. Ist denn grundsätzlich genug Graphit für die E-Mobilität der Zukunft vorhanden?
Auch da muss man sich die Wertschöpfungskette angucken. Was die Rohstoffverfügbarkeit des Rohstoffs, des Rohmaterials angeht, und wenn wir jetzt beim natürlichen Graphit bleiben, der natürliche Graphit, der in der Erde lagert, ich würde sagen, ja, ich denke, da ist eigentlich kein Rohstoff oder kein Metall zumindest, was knapp werden wird. Es ist einfach eine Frage des Preises, eine Frage der Wirtschaftlichkeit. Kann man ihn wirtschaftlich gewinnen? Deswegen kommt es ein bisschen drauf an, wie man die Frage stellt. Ich denke, das größere Problem sind eher die nachgelagerte Wertschöpfungskette. Habe ich die Kapazitäten, um diesen Rohstoff zu diesen Qualitäten aufzubereiten, dass ich ihn auch einsetzen kann? Weil die Eigenschaften, die eben der Graphit mitbringen muss, das ist relativ eng gesteckt. Und die muss ich natürlich das muss ich erstmal hinkriegen, sag ich mal salopp. Also deswegen, ich denke, da liegt eher eher das Problem, dass es im Moment dieser Markt sehr stark auf China konzentriert ist. Mit diesem Nachfragetreiber E-Mobilität sind ja Wachstumsraten prognostiziert über die nächsten 10 Jahre. Da schlackert man ja mit den Ohren. Das kann man ja nicht anders sagen. Deswegen, um das wirklich bedienen zu können, müssen die Kapazitäten stark erweitert werden. Und ich denke, da liegt vielleicht eher der Hase im Pfeffer. Also das müsste man mal schauen, ob das geht. Aber das Ausgangsmaterial, denke ich, davon, ja, würde ich mal sagen, gibt's genug.
Und da sind wir dann auch bei Elon Musk, der mit Tesla tatsächlich jetzt ganze Graphitminen kauft. Ja, sehen Sie das als große Zukunft an, dass jetzt die Automobilhersteller selber tätig werden und in diesen Markt reingehen? Sehen Sie da eine gewisse, sagen wir mal, Aggressivität von diesen Herstellern? Ist das auch bei anderen so, bei anderen Herstellern?
Also bei Tesla, da ging es um dieses Bergwerk in Mosambik, ist das richtig? Genau, soweit ich weiß, hat er nicht das Bergwerk gekauft, sondern will Abnahmeverträge machen, wobei man aber auch sagen muss, das Unternehmen, was Balama, dieses Bergwerk in Mosambik betreibt, plant auch oder beziehungsweise ist dabei, eben in die Aufbereitung seiner eigenen Produktion zu Batteriequalitäten einzusteigen. Die errichten eine Anlage in den USA und wollen im Prinzip ihr Produkt aus Mosambik in die USA verschiffen, dort aufbereiten zu Batteriequalitäten. Und dieses Produkt dafür, dafür gibt es Abnahmeverträge sozusagen. Also es ist nicht das Bergwerk an sich, weil das Bergwerk in Mosambik produziert nicht ausschließlich für Batterien. Das ist gar nicht möglich. Diese Lagerstätte dort liefert im Prinzip nur einen Teil, der wirklich sich für Batterien qualifiziert. Der Rest muss in andere Anwendungen gehen, einfach weil die Aufbereitung zu Batteriequalitäten dort viel zu aufwendig wäre. Es ist wirklich nur ein Teil der Produktion. Das muss man dazu sagen. Also das ist vielleicht auch so ein bisschen Fehlinformation. Aber denke ich, dass das eine Methode ist, um sich abzusichern? Ich denke schon. Also ich will jetzt auch nicht ketzerisch klingen, aber ich denke, das ist etwas, was die Automobilhersteller doch eher auf dem Schirm haben sollten. In Deutschland beobachtet man schon eher, dass diese Verbindung zu meinem, Produzenten, ist ja wie die Milch aus dem Supermarkt, ne? Also das ist so ein bisschen verloren gegangen, diese Verbindung zu meinem, wo kommt mein Material eigentlich her? Also man hat, da sind so viele Zwischenschritte dazwischen und ich denke schon, dass die Automobilhersteller gut beraten sind, wenn sie sich auch an der ursprünglichen Quelle im Prinzip absichern, ja. Also das denke ich schon.
Jetzt ist es so, Sie haben es gerade kurz angesprochen, wenn Rohstoffe normalerweise sehr konzentriert sind auf einzelne Länder, dann hat gerade die EU ja meistens schon Befürchtungen, dass es vielleicht irgendwann zu Lieferengpässen kommt oder es da Probleme gibt, gerade wenn man irgendwie von Ländern wie China oder sowas spricht. Haben Sie da auch Befürchtungen so in den nächsten Jahren?
Das kann man allgemein beantworten. Jetzt in Bezug auf Graphit würde ich sagen, besteht das Potenzial einfach aufgrund der Tatsache, dass die bestehenden Kapazitäten, wie wir sie jetzt haben, und ich rede jetzt wirklich weniger vom Bergbau, ich denke nicht, dass der Bergbau das Problem sein wird, sondern eher die Aufbereitung zu diesen Qualitäten. Ich könnte mir schon vorstellen, dass da durchaus Potenzial für Engpässe besteht. Zum einen aufgrund dieser Konzentration auf China, weil das ist natürlich strategisch, also das ist natürlich der, ne, also ich kann nicht voraussagen, was passiert, aber es bestehen auch jetzt schon gewisse Handelshemmnisse für Unternehmen außerhalb Chinas, die eben Material beziehen wollen. Aber zum anderen eben auch aufgrund der extremen Hochlaufraten, was den zukünftigen Bedarf angeht. Also diese bestehenden Kapazitäten, wie wir sie heute haben, können das im Prinzip nicht decken. Deswegen wird es immer mehr Konkurrenz um das gleiche Material wie heute geben. Und deswegen führt es da früher oder später natürlich muss es zu Engpässen kommen, es sei denn, die Kapazitäten werden eben in den nächsten Jahren da deutlich ausgebaut.
Wird denn in Deutschland selber Graphit hergestellt, irgendwie?
Ja, es gibt in Deutschland ein Graphitbergwerk. Das ist relativ, also es besteht schon seit vielen, vielen Jahren. Das mit Unterbrechung wurde dort Graphit gefördert, wird auch immer noch. Es sind aber wirklich homöopathische Mengen im Vergleich zu was weltweit produziert wird. Aber ja, wir haben in Deutschland ein Graphitbergwerk. Wir haben auch eine Produktion von synthetischem Graphit in Deutschland. Und wir haben auch Weiterverarbeitung von Graphit in Deutschland. Also wir importieren Graphit, wir importieren auch Graphit, der dann hier weiterverarbeitet wird. Also wir sind auf dem Graphitmarkt schon nicht unbedeutend, sag ich mal. Mhm. Aber eben nicht in der Produktion oder nicht im Bergbau. Mhm.
Jetzt habe ich in der Vorbereitung gelesen, dass es sehr viel mehr Graphitvorkommen gibt weltweit, aber ganz viele davon gar nicht genutzt werden können zur Aufbereitung. Was muss denn da Besonderes sein im Graphit, dass er dann genutzt werden kann?
Ja, für die in Bezug auf die Batterien nehme ich an, ne? Die Frage, oder? Ja, also wie gesagt, wenn ich mit dem natürlichen Graphit anfange, das ist so eine Lagerstätte, ist nicht homogen. Das heißt, ich habe nicht eine schöne, abgegrenzte, sag ich mal, Blase von Graphit da in der Erde, die wirklich von links nach rechts und oben nach unten identisch ist. Das heißt, ich habe eine irre Variation. Nicht nur Kohlenstoffgehalt, sondern eben auch diese Flockengrößen. Und für die Aufbereitung zu Graphit oder Batteriequalitäten dann in Frage zu kommen, müssen bestimmte Anforderungen erfüllt sein. Das heißt, eine bestimmte Flockengrößenverteilung, ein bestimmter Kohlenstoffgehalt, möglichst hoch, möglichst wenig Verunreinigungen anderer Art, Schwefel, was weiß ich. Das sind nur drei Parameter. Da kommen noch eine ganze Menge dazu. Und wie gesagt, jede Lagerstätte ist anders. Das heißt, wenn ich als Explorationsunternehmen jetzt eine Lagerstätte habe, die ich gern weiterentwickeln möchte, ich brauche Geld vom Investor, ist es heutzutage so, dass viele versuchen, weil eben da die Musik drin steckt, ich vermarkte es für den Batteriemarkt. So, das ist nicht unbedingt immer die cleverste Idee, weil nur ein Teil wahrscheinlich meiner Lagerstätte wirklich ja die Kriterien dafür erfüllt. Deswegen gibt es eine ganze Reihe von Projekten, die auch ja schon lange in der Entwicklung sind, aber einfach nicht diesen nächsten Schritt schaffen, weil das Material sich eigentlich nicht oder einfach nicht für die Aufbereitung qualifiziert oder für den Einsatz in Batterien.
Genau. Und wenn der Preis hochgeht, dann wird nämlich ein anderes Thema auch immer relevanter, nämlich Batterie-Recycling oder das Recycling von Graphit. Da haben wir gelernt in den letzten Folgen, dass das Graphit in dem Recycling-Prozess, gerade im pyrometallurgischen Recycling, tatsächlich in der Schwarzmasse landet oder sogar ganz verbrennt. Gehen Sie davon aus, dass das Recycling die nötigen Schritte jetzt in den nächsten Jahren oder Jahrzehnten geht, sodass wir Graphit eben aus diesen alten Batterien irgendwie wieder rausbekommen und in neuen Batterien verwenden könnten?
Ich denke, das Recycling wird auf jeden Fall an Bedeutung gewinnen. Im Moment ist es ja noch eher auf Kupfer, ne, die metallischen Rohstoffe im Prinzip fokussiert, auf der Kathodenseite. Ja, ich denke schon, dass das in Zukunft auf jeden Fall mehr passieren wird. Es gibt ja schon einige wenige Unternehmen, die das auch machen. Ich wage jedenfalls vor dem Hintergrund des aktuellen Markts, würde ich sagen, dass das Material, was dort, oder der Graphit, der dort zurückgewonnen werden kann, nicht in die Batterien wieder reingeht, aufgrund der, ja, ich sag mal, ich kann mir nicht vorstellen, ich bin kein Recycling-Experte, das sage ich vorab, aber ich denke nicht, dass die Qualitäten, die der Graphit, der recycelte Graphit mitbringt, wie er aus der Batterie rausgeholt wird, ohne weitere Prozessschritte wieder in die Batterien geht, das nicht. Also da müsste dann natürlich auch wieder eine Qualifizierung des Materials erfolgen, damit ich es wieder einsetzen kann. Aber ich kann es natürlich in anderen Anwendungen einsetzen, wo die Anforderungen niedriger sind. Das schon, das denke ich schon.
Letzte Frage. Glauben Sie, dass in den zukünftigen Batterien, das Graphit da ersetzt werden wird?
Vollständig? Kommt drauf an, über welche Zeiträume wir reden. Also ich würde sagen, kurz-, mittelfristig nein, bleibt Graphit definitiv Anodenmaterial der Wahl, hat verschiedene Gründe. Zum einen Verfügbarkeit. Ne, das ist ein Material, was relativ gut, wir reden jetzt vom Rohstoff, Bearbeitung, Konzentration auf China ist natürlich nochmal ein anderes Fass, was man aufmachen kann. Aber die Verfügbarkeit ist sehr gut, das ist relativ günstig. Zum anderen ist es etabliert. Das heißt, für so eine Batterie, Das ist ja ein komplexes System. Ich kann da nicht einfach meine Komponenten beliebig auswechseln, ohne dass ich eben das ganze System umstellen muss. Das heißt, für die Zellhersteller ist es wichtig, dass sie wissen, womit sie rechnen können. Das heißt, die machen ihre Zelltests auch natürlich basierend auf dem Material, was sie haben. Und deswegen, das sind langwierige Tests. Und ich kann da nicht einfach sagen, oh, morgen kommt was Besseres und dann nehme ich das. Dann müsste ich meine ganzen Produktionsanlagen umstellen, alles. Deswegen, das denke ich, mittelfristig wird Graphit bleiben. Es ist ja im Moment schon so, dass auch eine gewisse Menge an Silizium schon den Anoden beigesetzt wird. Ich denke, das wird sich erhöhen, auf jeden Fall. Aber Ich denke auch, dass Forschung und Entwicklung definitiv weitergehen wird, war dahingehend, was neue Anodenmaterialien angeht, das definitiv, aber kurz-, mittelfristig, also in den nächsten 10, 15 Jahren, denke ich, wird an Graphit kein Vorbeikommen sein. Also das, denke ich, bleibt so.
Super, was ein schönes Schlusswort. Vielen, vielen Dank für Ihre Einschätzung, Frau Damm. Diese Einschätzung basierend auf Ihrer Arbeit bei der Deutschen Rohstoffagentur. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zum Ende dieser Folge haben wir noch ganz was Besonderes für Sie. Und zwar verlosen wir 100 Quartetts vom geladen Batterie-Podcast. Das sind, ist ein Quartett über Stromspeicher, über verschiedene Stromspeicher, die in der Forschungsphase sind oder schon in Anwendung. Das sind zum Beispiel Lithium-Ionen-Batterien im Heimspeicherbereich, im E-Auto, aber beispielsweise auch Speicher, die im Bereich Superkondensatoren oder Redox-Flow-Bereich zum Beispiel zu Hause sind. Dafür haben wir eine Frage, die Sie beantworten müssen, und zwar ist es eine relativ einfache Frage, wenn Sie heute gut zugehört haben. Und zwar ist die Frage, aus welchem chemischen Element besteht denn Graphit? Wenn Sie das wissen, dann schreiben Sie das doch bitte an patrick.rosen@kit.edu. Wir verlosen an die 100 schnellsten Hörerinnen und Hörer diese Stromspeicherquartetts. Das war's für heute. Vielen Dank für Ihre Zeit, Frau Damm. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.
Vielen Dank.
Tschüss.
Geladen, der Batterie-Podcast mit Daniel Messling und Patrick Rosen.
Dieser Podcast wurde produziert vom Center for Electrochemical Energy Storage Ulm und Karlsruhe, kurz CELEST, einer Forschungsplattform des Karlsruher Instituts für Technologie, der Universität Ulm und des Zentrums für Sonnenenergie und Wasserstoffforschung Baden-Württemberg.